Ja, wir haben uns also in der letzten Zeit einmal intensiv beschäftigt mit den ganzen Wesensgliedern. Wir haben das hier an der Tafel, das ist schon sehr wirrend mittlerweile geworden, so vom Anschauen. Aber es geht alles durcheinander im Menschen. Also es ging darum, dass wir im Moment des siebenten Schöpfungstages eben haben, dass der Funke des Ich gezündet wird, indem die Elohim ihr Ich hinopfern. Das ist der gleiche Moment, wo sie zum Gemeinschaftsbewusstsein Jahwe aufsteigen. Also das geht alles Hand in Hand. Also der Aufstieg zum Gemeinschaftsbewusstsein Jahwe bedeutet, sie können ihr Ich hinopfern, und das ist der Funke, der dann das menschliche Ich wird. Das ist wirklich nur ein Funke, ist also eine Art Schlüssel sozusagen, der die geistige Welt öffnen kann, ohne eigentlichen Inhalt ansonsten. Also es hat keine besondere Vorbestimmung drinnen. Es ist nur die Kraft darin, wirklich das Tor zur geistigen Welt zu öffnen. Wie und in welcher Form hängt dann von jedem einzelnen individuellen Ich ab. Wir haben zunächst wirklich den großen kosmischen Urmenschen, also den Adam Kadmon noch, der zunächst einmal wirklich die ganze kosmische Welt umfasst. Das Ganze spielt sich, haben wir ja gesagt, die Schöpfungsgeschichte eigentlich in der Seelenwelt ab, aber äußerlich gibt es auch schon etwas, nämlich es geht bis zum Feuerelement. Das heißt also in dem Moment auch, wo der Ich-Funke gezündet wird, also das geistige Feuer, wenn man so will, entsteht also äußerlich die Anlage zum physischen Leib des Menschen als Wärmeleib, als Feuerleib. Das heißt, aber jetzt noch in der großen kosmischen Dimension.
Und das ist welches Zeitalter?
Naja, das ist das Zeitalter noch vor, also sagen wir, beginnende Lemuria, also Anfang der lemurischen Zeit, also mit dem Feuerelement. Das heißt, die sechs Schöpfungstage, der erste Schöpfungstag beginnt etwa also beginnt. Diese Trennung, es werde Licht und diese Scheidung von Himmel und Erde, ist die Abtrennung der Sonne von der Erde, die aber noch den Mond in sich enthält, wenn man es jetzt von außen betrachtet. Das heißt, es ist die sogenannte hyperboreische Zeit. Müssen wir einmal besprechen. Es gibt auch die polarische Zeit, die hyperboreische Zeit, dann kommt die lemurische Zeit. Also da wird es jetzt so richtig fassbar, die ersten beiden.
In der lemurischen Zeit die Erde auch schon fest?
Naja, also zu dem Zeitpunkt noch sehr wenig. Also es ist noch ein sehr, sehr feuerflüssiges Gebilde, hat zweifellos schon Luftelement in sich, aber der Mensch nicht. Also das heißt, es gibt, wenn ich sage, es ist noch der große kosmische Mensch, es ist trotzdem nicht mehr ganz so, dass der Mensch den ganzen Kosmos wirklich umfasst. Es setzt sich schon etwas ab, also was dichter ist, was Luftelement ist, ja sogar Beginn von etwas Wässrigem, also Fließenden, ist sicher zu der Zeit dann auch schon da. Also da beginnt langsam die Verfestigung der Erde, aber noch nicht bis zum Erdelement. Also es bleibt alles noch fließend. Die Verfestigung zum Erdelement, die kommt dann wirklich erst mit dem Sündenfall. Also mit der Zeit des Sündenfalls entsteht das richtige feste Erdelement. Nämlich, was versteht man unter dem festen Erdelement? Das ist das Kristallisierende. Zum Beispiel Glas oder so ist in Wahrheit eine Flüssigkeit. Eine sehr, sehr zähe Flüssigkeit. Das kommt halt immer auf die Perspektive des Betrachters an. Wenn wir halt lang genug Zeit hätten, wird man sehen, dass das Glas fließt. Ganz, ganz zäh halt. Aber es ist eigentlich hauptsächlich flüssig. Es hat hier und da leichte kristalline Bereiche. Es ist eine Übergangsphase. Der Mond zum Beispiel hat heute noch sehr viele nicht kristalline Bereiche, weil zum Beispiel alles, was vulkanisches Gestein ist, diese Magmamassen, auch wenn sie erstarrt sind, sind eigentlich vorwiegend nicht kristallin. Das heißt, es sind amorphe Massen. Und diese Erdenwelt, also zur Zeit des Sündenfalls, geht schon sehr stark in diese Verfestigung hinein, aber ihn noch nicht kristallisieren. Also eine immer starrer werdende Flüssigkeit ist es eigentlich. Und das war ja auch das, was es dann immer schwieriger gemacht hat, die Bedingungen auf der Erde. Also es ist dann mit der Zeit des Sündenfalls kommt dann auch die Trennung Erde-Mond. Und mit dem Mond werden eigentlich diese Kräfte, die das Wässrige, also das Fließende, immer mehr verhärten, aber ohne zur Kristallisation zu führen, die werden rausgeschmissen. Zum großen Teil zumindest. Nicht vollständig, aber zum großen Teil. Und dann, eigentlich in einer sehr raschen Entwicklung, beginnt es wirklich zu kristallisieren. Dann beginnen sich die kristallinen Mineralien herauszubilden. Und das ist der Moment mit dem Sündenfall dann auch, wo wirklich der Mensch eben die Erde betritt. Also dann in Form von Einzelwesen eben auch. Ja, wenn zum Beispiel, also jetzt in der Paradieseserzählung da wieder steht und Yahweh Elohim formte den Menschen aus Lehm und so weiter, darf man sich noch nicht wirklich diesen Lehm von da vorstellen. Dieser Lehm ist nämlich, wäre zwar auch eher dem Wasserelement dazu zu rechnen, also das ist was viel Amorpheres und Knetbares, also wäre sowieso noch nicht das kristalline Element, aber es ist auch noch lange nicht da unten in Wahrheit. Also
ist Wasser aber nicht auch kristallin von der Struktur her, weil sonst würde es ja diese Eisbildung.
Naja, wenn es erstarrt schon, dann wird es, aber das flüssige Wasser nicht. Das heißt nicht, dass es keine Strukturen hat. Es hat trotzdem Strukturen. Nur für den Kristall ist es typisch im Idealfall. Also wenn es jetzt der Idealkristall ist, wäre es eine ganzheitliche Gestalt, die jetzt den ganzen Kristall ergreift. Das ist aber ein Idealfall, der nie vorkommt, weil dieser Kristall keine Sekunde lang existieren könnte. Der wäre so spröde, dass er sofort zerstören würde. Das wäre eigentlich das Höchstmaß einer Arimanisierung, die dann sogar reinkommt, weil das geht nicht. Ein Kristall ist umso stabiler, je mehr Fehler er eigentlich innerlich hat. Also im Höhlending, dadurch kann er den Druck ausweichen. Wenn er perfekt gebaut ist, dann ist er eigentlich im Grunde arimanisch perfekt gebaut, ganz logisch und geometrisch durchgehend, ganz abstrakt eigentlich.
Das ist der Diamant sein.
Ja, aber die realen Diamanten sind eben, haben sehr wohl, selbst wenn sie gute Diamanten sind, haben ihre Fehlstellen drin, notwendigerweise. Weil sonst wären sie nicht fort, sondern spröde einfach. Das heißt, bei der geringsten Krafteinwirkung würden sie zersplittern in tausend Stücke, weil er nicht ausweichen kann, der Kraft. Also die einzige Ausweichmöglichkeit ist dann zerbrechen. Und der reale Kristall hat aber sehr viele sogenannte Kristallbaufehler drinnen und dadurch, wenn Druck draufkommt, hat er immer die Möglichkeit auszuweichen. Und diese Fehlstellen verschieben sie, wandern durch. Und in dem wirken zum Beispiel dann die Elementargeister in Wahrheit drinnen. Also da drinnen sind getätigt dann auch in diesen Strukturen. Also in dem perfekten Kristall zum Beispiel könnte kein Elementarwesen wohnen.
Hätte es nichts zu tun.
Also, ich habe es wirklich richtig reinspaziert.
Servus, grüß dich.
Also, das heißt, in Wahrheit hat selbst das Kristallisierte auch ein gewisses fließendes Element in sich. Dadurch gerade durch diese Fehlstellen. Also gerade weil es nicht perfekt ist. Wenn es bis zur Perfektion wäre, dann wäre es also zu spröde.
Und die Luft hat dann nichts Kristallines mehr.
Die Luft hat eigentlich nichts Kristallines.
Wenn man es flüssig macht, es gibt ja flüssig.
Ja, richtig. Ja, also Luft gemeint, wenn sie wirklich gasförmig ist, dann hat sie zumindest sehr wenig in sich. Sind die Strukturen, also das fluktuiert dauernd und nicht
mehr verdichtet. Wenn man verdichtet, kommt immer mehr
Struktur. Ja. Man kann es verflüssigen, dann bekommt es Strukturelemente. Ja. Das ist ja zum Beispiel gerade beim Wasser, also beim wirklichen Wasser jetzt im chemischen Sinn, also H2O sozusagen, ist das ganz stark. Also das ist zwar eindeutig flüssig, hat aber sehr weitläufige, auch im flüssigen Zustand, kristallartige Bereiche drinnen. Das ist gerade das, also wo Wasser dann ein immenser Informationsspeicher werden kann und Träger von nämlich Ätherkräften letztlich, die hineinwirken. Ich meine, das ist das, was man bei der Homöopathie verwendet. Wenn ich das jetzt schüttle, so ein, man verwendet meistens eine Wasser-Alkohol-Mischung, die ist ideal, also so, ja, so in etwa, genau. Dass die Kristallstrukturen ordnen sich nach der Substanz, mit der sie ursprünglich in Berührung waren, also mit der Ursubstanz. Und ich kann das jetzt so weit verdünnen, dass von der Ursubstanz nichts mehr drinnen ist, und mit jedem Verdünnungsschritt werden aber genau diese Strukturen, die gebildet werden durch diese Ursubstanz, werden stabilisiert, interessanterweise. Weil es gibt viele Naturwissenschaftler, die sagen, irgendein Blödsinn, also das Wasser, das sind sogenannte Wasserstoffbrückenbindungen, die diese Kristallstruktur aufrechthalten, und das sind höchstens eine Pikosekunde oder was stabil, also das ist minimal. Ja, das stimmt auch theoretisch, nur das Wasser hat sogenannte hierarchische Strukturen, das ist eine ganz spannende Sache. Das heißt, die kleinen Strukturen werden durch übergeordnete Strukturen stabilisiert, die einander wieder gegenseitig stabilisieren, und so werden also diese Strukturen ununterbrochen neu regeneriert. Und zwar aber so, dass sie immer dieses Urbild im Wesentlichen erhalten. Also das ist ein dynamisches Prozess, und das ist eben beim Kristall, beim festen Kristall, der aber auch durch die Fehlstellen ein gewisses Flüssigelement hat, da ist das lang nicht so dynamisch drinnen. Aber auch, es hat auch eine gewisse Dynamik drinnen. Ja,
wenn ich das Wasser friere, wird es dann immer weniger dynamisch, oder hört auf die Dynamik?
Dann wird es weniger dynamisch, ja.
Das würde mich nur interessieren, wie das beim Feuer ist. Kann ich da eine kristalline, eine Struktur noch hineinbringen?
Nein, eigentlich nicht. Nein, da löst sich die Struktur.
Das ist ganz
also, ich meine, es gibt Strukturen natürlich, die unterschiedliche Wärmegrade. Also das ist ja zum Beispiel, wenn wir nehmen jetzt die Anlage des physischen Leibes beim Menschen zu dem Zeitpunkt, sechster Schöpfungstag, haben einen physischen Leib aus Feuer, das heißt aus Wärme. Und der ist sehr wohl strukturiert, nämlich durch leicht unterschiedliche Wärmegrade. Das heißt, es ist einfach Wärme, die in sich differenziert ist, was wir heute genauso noch in uns haben. Wir haben es halt nur zusätzlich, haben wir das andere alles auch noch dabei. Aber wenn wir uns vorstellen, wir streichen das Feste weg, das eh nicht viel ausmacht bei uns in Wahrheit, das Wasser macht so 70-80% aus, nehmen wir auch weg, na, dann bleibt nur die Atemluft, die Luft, die in uns zirkuliert.
Die Wärme.
Bitte?
Und die Luft in der...
Ja, genau, das nehmen wir alles weg.
Im Kopf auch,
ja. Ja, gibt es andere Räume, richtig? Der Wohlköpfe. Größer oder kleiner, spielt im Übrigen eine ganz wesentliche Rolle auch fürs Denken. Weil der Atemrhythmus über die Rückenmarksflüssigkeit auch die Gehirnflüssigkeit hebt und senkt, und dadurch kriegt das Gehirn mehr oder weniger Auftrieb. Und weil das Gehirn schwingt, ja. Das schwingt ja in dieser Gehirnflüssigkeit. Der Rhythmus im Rhythmus des Atems steigt und sinkt der Pegel. Und dadurch wird eben der Auftrieb ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Und dadurch wird das Bewusstsein wacher oder weniger wach. Das ist. Also wenn es ganz entlastet wird, dann ist es träumerisch. Nämlich, wenn es ein bisschen in die Schwere kommt, weil eigentlich bewusst sind wir nur gerade durch den geringen Anteil Schwere. Ja, das Gehirn hat so, weiß ich nicht, 1,3, 1,4 Kilo ungefähr. Und tatsächlich wiegt es aber, indem es schwingt, nur 20 Gramm oder so. Der Rest wird durch den Auftrieb ausgeglichen. Aber diese 20 Gramm, die wirklich drücken, die machen das Bewusstsein aus. Die sind notwendig fürs Bewusstsein. Also das Bewusstsein geht mit der Schwere. Hängt mit der Schwere zusammen. Aber es darf eben nicht zu viel sein.
Darum diese zweimal lange Ausatmung, nicht? Da geschieht der Druck.
Ja, ja, Ausatmen. Ja, ja, genau, genau, ganz genau. Ja, ja, richtig. Naja, also lemurische Zeit eben haben wir jetzt ungefähr da bis zum Wasserelement hinunter. Also bis zum Flüssigen, wir würden heute sagen, bis zum Flüssigen. Hat also nichts jetzt speziell mit unserem Wasser aus der Leitung zu tun, sondern alles, was fließend ist. Und wird aber dann gegen die Mitte der lemurischen Zeit eben immer zäher, zwar immer noch viel weicher, als wenn man heute eine Lavamasse oder sowas sich anschauen würde. Aber für die damaligen Verhältnisse war es also sehr dicht. Und dann kommt eben diese Mondenabtrennung. Und Mondenabtrennung geht diese verhärtenden Kräfte, das sind schon arimanische Kräfte, die wirken also namentlich da überall hinein. Und das geht aber raus jetzt. Das geht raus, also diese am stärksten verhärteten Wasserelemente, also die fließenden. Und in dem Moment aber kristallisiert unten das Erdelement heraus. Also jetzt sprechen wir dann wirklich vom Erdelement. Und das hat jetzt mit mehreren Dingen zu tun. Ich meine, es ist einerseits das, der Ariman bleibt ja weiter in der Erde. Also der hat darauf schon einen Einfluss. Der ist ein Pol, der dazukommt. Der andere Pol ist aber das mit dem Sündenfall, das Ich des Menschen heruntersteigt. Jetzt bis da. Und die Ich-Kräfte, nämlich die durch die Menschen wirken, haben was zu tun mit dem Kristallisieren unten. Wir haben was zu tun damit, dass die kristallisierte Natur entsteht. Also eine kristalline Erde hätte nicht früher entstehen können, bevor das menschliche Ich bis zu einem gewissen Grad bis auf die Erdoberfläche heruntersteigt. Das hängt zusammen. Und da ist immer dieser ganz deutliche Zusammenhang zwischen dem Ich als dem Geistigsten und dem physischen Leib, und zwar dem physischen Leib wirklich in Form des Kristallinen. Irgendwo.
Unterschied herum.
Ja.
Bei dem Erdelement müsste jetzt eigentlich noch angreifen der Wortäter.
Ja, 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 richtig.
Weil der fehlt
richtig. Ja, ja, das ist richtig. Das ist richtig. Die Ätherarten haben wir jetzt da nicht weiter spezifiziert.
Das ist natürlich die Kristallisation, wirft da auch sein.
Ja. Jetzt kommt der Lebensäther hinein, das ist ganz richtig. Das heißt, ab dem Zeitpunkt beginnt auch tatsächlich auf der Erdoberfläche jetzt sowas, was vergleichbar ist den heutigen Pflanzen zum Beispiel. Also zuerst einmal pflanzenartige Dinge, die entstehen, und dann erste Wasserbewohner und solche Dinge. Das ist nämlich die Tätigkeit des Lebensäthers. Die greift jetzt in dem Moment dann auch in die Erde ein. Weil jetzt so langsam noch da im flüssigen Zustand ist, oder im nur flüssigen Zustand ist, ist der Klangäther. Das ist der diese ordnende Kraft hat, der schafft Strukturen sozusagen, aber nicht diese kristallinen Strukturen. Das heißt, man kann auch sagen, die Kristalle sind also erstarrtes Wort in gewisser Weise. Und da hängt natürlich dahinter wieder irgendwo die Christuskraft mit der Rolle. Weil die ist ja mit den Elohim verbunden, die ist verbunden, aber auch mit dem menschlichen Ich von Anfang an in einer gewissen Weise. Nur noch nicht so, dass wir irgendwie bewusst damit umgehen können, aber das steht dann eben auch noch dahinter.
Und da wirken Ariman und Luzifer auch in diese Ätherwelt hinein?
Ja, ja, also das Arimanische wirkt von unten, und das wirkt also insbesondere ins Wasser- und Erdelement besonders stark hinein. Ins Luftelement kommt es ja auch mehr. Also aber Feuer und Luft, das ist der Luzifer, der von oben kommt.
Aber auch in die Äther, in den Klangäther.
Auch, ja, das auch diesbezüglich kann man sagen, also gerade in diese Ätherarten wirkt es sehr hinein. Ja, sehr hineingehoben. Ich meine, der Intellekt des Arimans ist in einer gewissen Weise ein getöteter Lebensäther. Weil die höchste Intelligenz, wenn man so will, steckt im Lebensäther. Weil, was ist das Ätherische überhaupt? Ich meine, das Ätherische ist das, was hinter dem Stofflichen steckt und es gestaltet. Das heißt, dass ihm seine Strukturen hineinbaut, seine Gesetzmäßigkeiten gibt. Das heißt, es ist eigentlich das, was wir mit dem Denken erfassen. Wenn ich jetzt ein Tier studiere, wie ist das aufgebaut, wie sind die Organe zueinander geordnet, dann entstehen die durch die Äthertätigkeit, namentlich durch die Lebensäthertätigkeit insbesondere. Und wir machen dieselbe Äthertätigkeit rege, wenn wir denken. Nur erleben wir es da bloß als Bild. Und zwar, nämlich, was passiert im Kleinen? Also ein bisschen tut der Äther ja schon was in unserem Gehirn, das ist nämlich die Nervenbahnen immer wieder neu ordnen. Und sehr interessantes Gehirn. Wenn man sich da aus einer Pflanze anschaut, die wächst aus dem Samen heraus. Und dann geht es halt nach allen Seiten. Irgendwo geordnet wird es durch die Tätigkeit des Lebensäthers. Einmal hauptsächlich, wobei bei der Pflanze noch sehr stark der Klangäther auch beteiligt ist, der Lichtäther sehr stark beteiligt ist. Also je komplexer ein Lebewesen wird, und die Pflanze ist in dem Sinn auch etwas Lebendiges eben, je komplexer sie aber wird, desto mehr ist der Lebensäther drinnen. Das heißt, auch im Tierreich, wenn man dann schaut, je höher entwickelt das Tier ist, in dem Sinne, dass es also komplexer gebaut ist, umso mehr Lebensäthertätigkeit ist drinnen. Also bei der Pflanze ist noch sehr überwiegend Klangäthertätigkeit. Das sieht man halt im strengen rhythmischen Aufbau, überhaupt bei den einfachen Pflanzen. Weil die Farne oder was, das ist alles. Das ist das Mondenprinzip. Das ist das Mondenprinzip. Das ist das Mondenprinzip, das dann auch aus der Erde herausgeht und dann von außen hereinlegt. Aber da hat man eine rhythmische Wiederholung. Also Klangäther. Wir haben das auch, wir haben zum Beispiel im Rückenmark sehr stark drinnen. Also wenn man sich die Wirbelsäule anschaut, das sind dann lauter rhythmische Wiederholungen. Ein bisschen Metamorphose ist dann schon drin, es verändert sich ein bisschen, da spielen dann schon die Lebensätherkräfte eine Rolle. Aber das Grundprinzip, dass es einfach rhythmisch gebaut ist und auch die Rhythmen, die wir da haben, die so ziemlich gleichwertig sich wiederholen, das ist der Klangäther, der drinnen weiterbringt, der sozusagen nicht, da ist zu rhythmischen Wiederholungen. Und wenn es dann komplizierter wird, dann muss der Lebensäther hineinkommen. Das ist so, wie die Musik oder der Klang noch nicht vollkommener Träger des Gedankens sein kann. Das Wort kann der Träger des Gedankens werden, aber die Musik, da bleibt es noch im Gefühlsmäßigen sozusagen. Und das heißt, wenn wir unser Denken rege machen, dann machen wir auch die Lebensätherkräfte eigentlich, oder einen winzig kleinen Teil davon erregen. Nein, jetzt schauen wir uns an, wie das passiert, ganz konkret. Also bei der Pflanze ist es halt das Samenkorn von mir, das in der Erde liegt, und dann wächst da langsam was heraus. Beginnt sich zu verhärten teilweise, dadurch wird der Stiel vielleicht immer höher, das ist mit der Einfluss der arimanischen Kräfte, die diese Verhärtung irgendwo bewirken. Von oben kommt aber auch der Lichtäther und diese Dinge hinein, also bei der Pflanze wirkt es auch sehr viel, der Lichtäther, also diese strahlige drinnen, das ist eine Wirkung des Lichtäthers. So, was passiert, wenn wir denken da oben? Wenn wir denken da oben, das Gehirn ist ja eigentlich die labilste organische Masse, die wir haben. Nervenzellen können sich im Wesentlichen nicht mehr reproduzieren. Also das heißt, die man maximal bis zur Pubertät, also dort spätestens hört es in der Regel auf. Ich meine, wenn gibt es nur Ausnahmeerscheinungen, wenn irgendwas Krebsartiges entsteht, dann entstehen schon Wucherungen, aber das ist gerade das, was man nicht wie bei vor ein paar Jahren, so die Sensation, ja, die Nervenzellen können sich doch teilen, aber dann wisst man genauer noch, das ist immer im Zusammenhang mit irgendwelchen Tumorerscheinungen. Naja, toll, also, das können wir auch verzichten. Also, das heißt, die Nervenzelle an sich, wie sie ausschaut, wenn ihr so kennt, diese Zeichnung von den Nervenzellen, das ist ja so ein ganz eingetrocknetes Ding, und dort sausen irgendwo Nervenenden raus, und da meistens irgendeine große Nervenendung. Also das Axon, das sogenannte, und viele kleine, mit denen dann irgendwo wieder die anderen Nerven anstoßen und das Ganze sehr vernetzt untereinander, so wie man es oft bei Pflanzen auch findet, die, also gibt es alle möglichen Liliengewächse, die unterirdisch aber durch ein ganzes Netzwerk miteinander verbunden sind. Jetzt dann irgendwo einmal anfängst, aufgabeln, und dann kommen alle raus, irgendwo, weil die alle miteinander verbunden sind.
Pilze auch.
Pilze sowieso. Naja, aber was passiert jetzt, wenn wir denken? Wenn wir denken, also das reproduziert sie nicht deswegen. Aber da, bei diesen Dingen, passiert immer wieder was. Es bilden sich immer wieder neue Verbindungsfäden zu anderen Nervenzellen. Wenn wir bestimmte Gedanken regelmäßig wiederholen, dann bilden sich deutlich also bestimmte Strukturen heraus. Das heißt, da wächst dauernd etwas heraus, nämlich wie eine Pflanze aus dem Samenkorn herauswächst. Das Samenkorn, wenn man sich das Samenkorn anschaut, ist eigentlich auch so was, eigentlich relativ Hartes in der Regel. Viele Pflanzen zusammen sind so was ganz Verhärtetes, das schaut eigentlich ganz tot aus, Holz her. Meine, jetzt kommen noch Samen aus den ägyptischen Gräbern, kann man noch Weizen oder irgend so was Ähnliches daraus ziehen. Es kommt erst ins Leben dann, wenn Feuchtigkeit nämlich dazukommt beim Samen. Und die Rolle der Feuchtigkeit spielt da auch die Durchblutung vor allem. Also da ist es halt das Blut, das eine große Rolle spielt. Wenn es nicht genügend mit Blut versorgt würde, dann würde das nicht funktionieren. Also das feuchtet sozusagen diese Samenzellen und dann entstehen wirklich solche neuen Gebilde. Und diese Kräfte, die das wachsen lassen, das sind genau dieselben Kräfte, die in den Pflanzen wirken im Prinzip. Also sind wesensverwandt auf jeden Fall. Und der Schatten dieser Tätigkeit ist das, was wir als Gedanken erleben. Das heißt, wir erleben dann in unserem Bewusstsein die Gesetzmäßigkeit, die da dahinter steckt. Das ist das, was wir als Denken erleben. Und eben an diesem harten Widerstand, kann man sagen, dieser Nervenzellen und so, die eigentlich also sehr, sehr unlebendig schon sind, daran erwacht das Bewusstsein. Wir haben dieselbe Lebensedertätigkeit oder noch viel stärkere, zum Beispiel in der Leber. Und die Prozesse, die Lebensprozesse, die da ablaufen, dahinter steckt eine wesentlich höhere Intelligenz als die im Gehirn herumbaut. Also das Gehirn ist eigentlich so von der Seite der ätherischen Intelligenz gesehen eigentlich das dümmste Organ. So ziemlich das dümmste Organ.
Ja, diese Strukturen sind ja auch sehr einfach.
Die sind vergleichsweise einfach. Und sie sind aber ziemlich fixiert, weil es wirklich eine relativ stabile Struktur trotzdem bildet. Und in der Leber ist das nämlich bei Gott nicht so. Da, ich meine, es gibt schon natürlich auch feste Strukturen, aber das meiste spielt sich da in der Flüssigkeit ab. Und da spielen sich Millionen von biochemischen Prozessen gleichzeitig ab und stören sich nicht gegenseitig. Da gehört eine ungeheure Intelligenz dazu, sozusagen das zu regulieren da drinnen. Das normal, ein Chemiker bringt das überhaupt nicht zusammen, davon muss jedes in einen separaten Hefern irgendwo machen. Da spielen sich unglaublich viele, wirklich Millionen Prozesse gleichzeitig ab und stören einander nicht. Ja, sind sogar so aufeinander abgestimmt, dass das eine die Stoffe produziert, die Eiweißstoffe, das andere jene, und an der richtigen Stelle kommen sie zusammen.
Aber die Menschen, die mit dem Bauch denken, ja, die nehmen schon diese Strukturen in Anspruch.
Ja. Nur der Punkt ist, dass halt dann das Bewusstsein nicht so in dem Maße dabei ist. Natürlich. Das alte Hellsehen oder so zum Beispiel überhaupt war alles ein Bauchhellsehen. Das heißt, zwar mit der Leber kann man auch nicht denken, also die ist zu mächtig, einfach um zu weise, also das übersteigt uns um Größenordnung. Aber selbst was da eben an dem Sommer gepflegt, an den Nerven gepflegt, da ist das eben viel lebensdurchzogener noch ist, als das, was im Gehirn oben ist und namentlich in der Bewegung viel beweglicher noch ist. schon da ist, also wesentlich mehr Intelligenz in Wahrheit drinnen als oben im Gehirn. Also wir haben das Kargste vom Kargen, aber immerhin in dem kleinen bisschen, da können wir ganz bewusst werden. Das ist der sozusagen einzige Vorteil, aber das ist ein riesiger Vorteil, weil sonst käme das Ich-Bewusstsein nicht zustande. Also es ist auf ein Minimum reduziert, aber das Wenige ganz wach. Das ist der Unterschied. Und 99,999% der Welt sind für uns im Grunde überhaupt nicht vorhanden. Für unser Bewusstsein nämlich.
Ja, ist das Ich-Bewusstsein, wenn wir davon sprechen, nicht auch abhängig, wie viel eben dieses Ich hereinbringt? Also hängt.
Natürlich.
Die Botschaft ist mit dem Denken unbedingt, hängt es ja nicht zusammen, das Ich-Bewusstsein.
Natürlich. Ich meine, wie schaut das jetzt aus? Also da bilden sich diese Dinge, damit sind verbunden Lebensätherkräfte, aber die sind ja jetzt auch wieder nicht allein selbstständig tätig, sondern dahinter steckt als nächstes unser Astralien, der einen Einfluss darauf hat, und dahinter steckt dann insbesondere unser Ich, der einen Einfluss darauf hat, auf die Gestaltung des Ganzen. Also wenn ich zwar auf einer Ebene sagen kann, Gedankentätigkeit ist eigentlich Äthertätigkeit, dann stimmt es, wenn ich es sozusagen in der äußersten Schicht anschaue. Also das Äußerste vom Gedanken ist sozusagen die ätherische Tätigkeit, also dieselbe wie die Wachstumstätigkeit in den Pflanzen. Aber dahinter steckt natürlich Seelisches oder Seelenleibliches, beides. Also sowohl Astralleibliches als auch diese Seelenglieder, Empfindungsseele, Verstandesseele, Bewusstseinsseele, das sind also die Teile, die wir durch unser Ich schon unbewusst bearbeitet haben. Das ist das, was eigentlich die Seele ausmacht. Astralleib ist zwar, wenn ich es jetzt substanziell nehme, von der Substanz her dieselbe Substanz wie das Seelische. Also es ist dieselbe Substanz, über die wir jetzt dreieinhalb Jahre sprechen, die Seelenwelt. Das ist es halt im Großen. Das ist halt die kleine, unser kleiner Mikrokosmos, unser astralischer kleiner Mikrokosmos. Und darin haben wir uns mittlerweile einen kleinen Bereich erobert, der wirklich durch unser Ich umgeschaffen ist. Das sind diese seelischen Wesensglieder. Aber zunächst noch unbewusst. Weil unser Ich arbeitet stark, das arbeitet ja eben bis in den physischen Leib sogar in Wahrheit hinein. Und beim kleinen Kind am allerstärksten, weil die ganze Individualität hineingebaut wird in den Leib. Weil es kommt zwar was natürlich aus der Vererbungssteuerung, es kommen Einflüsse von außen, aber das Eigentliche ist, dass das Ich baut und dieses Modell, das es bekommt, individualisiert. Und in dem Moment, wo das einmal in den gröbsten Zügen fertig ist, dann erst erwacht ganz zart das Ich-Bewusstsein. Das heißt, die stärkste Tätigkeit des Ich ist dann da, wenn wir noch überhaupt nicht Ich-bewusst sind. Und dann hört es auf und dann sagt Steiner ja sogar, das wirkliche Ich ist dann eigentlich gar nicht drinnen. Wir erleben nur ein Abbild, ein Spiegelbild des wahren Ich. Wir treffen unser eigentliches Ich in Wahrheit erst nach dem Tod wieder. Also, es wirkt natürlich herein und bewirkt alle diese Dinge, steht dahinter, aber was wir uns davon bewusst werden, ist also so eine Winzigkeit davon, also eine ganz kleine Winzigkeit.
Kann man das an einem praktischen Lebensbeispiel erklären, da unten die Verbindungen, die dann entstehen zwischen zwei Gehirnzellen. Das gesagt, wenn wir etwas lesen oder etwas wiederholen, dann werden stärker diese Verbindungen.
Weil dann werden benachbarte, auch ähnliche Verbindungen, dann entstehen ganze Stränge, die in eine bestimmte Richtung gehen.
Also, was ist dann da Ätherkräfte, wenn ich etwas wiederhole ständig?
Ist das da verstärke ich an sich die Ätertätigkeit. Das ist also an sich was Gesundes, aber es hat einen Haken. Wenn ich es also so ganz streng, da kann ich mit einem leichten Arimanischen hineinkommen. wiederholen, mit einem Rhythmus wiederholen. Ein Rhythmus heißt immer, es ist lebendig. Das heißt, es hat trotzdem eine gewisse Beweglichkeit drinnen. Es ist nie hundertprozentig gleich. So wie im Kosmos die Planeten sich so bewegen, dass genau die gleiche Konstellation nie wiederkommt. Ähnliche, aber niemals genau die gleiche. Also es ist immer zwar... Die kreisen immer wieder, das kommt immer wieder, aber es gibt immer wieder trotzdem neue Anordnungen dadurch. Und dann ist es gesund, dann ist es sehr gesund. Wenn es arimanisiert wird, das heißt, wenn ich ein starres Denken habe, das eigentlich nur mehr im Taktschritt geht, dann wird es einseitig. Dann beginnt es zu verhärten.
Bis zur Geisteskrankheit.
Bis zur Geisteskrankheit, ja. Bis zur Zwangsideen, dann kann zum Beispiel sowas entstehen, dass Leute jetzt zwanghafte Ideen haben. Weil dann, und dann sind wir nämlich dort, dass wirklich das wahr wird, was heute die Naturwissenschaft im Großen halt annimmt, dass das Gehirn denkt, was eigentlich im Grunde nicht stimmt, sondern es sind die Ätherkräfte und alles der Rest auch noch dahinter. Aber wenn das zu sehr erstarrt ist und eben nicht lebendig ist, dann fangen wirklich diese Dinge selbstlebig an. Das heißt, dann laufen eigentlich, oder das, was wir dann als Gedanken, Spiegelbilder erleben, beruht dann nicht mehr darauf, dass immer wieder dieselben Bahnen durchlaufen werden. Und der Nervenimpuls, die Nervenimpulse, die elektrischen Impulse, die da durchlaufen, haben was damit zu tun, dass unser Bewusstsein entsteht. Dazu sind sie notwendig. Daher, wenn ich die Nerven zerstöre, dann komme ich zum Bewusstsein nicht. Obwohl die Ätertätigkeit funktioniert. Aber jetzt kann es passieren, dass es so weit kommt, dass der Äther eigentlich gar nicht mehr gescheit eingreifen kann, da nichts mehr ändern kann an der Struktur, und es laufen aber trotzdem diese Nervenimpulse da durch. Und sie spiegeln sich in unser Bewusstsein trotzdem als ein Gedankenerlebnis. Aber das ist eben kein Denken mehr in Wahrheit, sondern das sind fertige Gedanken, die sogar bis ins Gehirn hinein verdrahtet sind, die dann immer wieder runterrollen.
Das ist dann der Zwang.
Ja,
vielleicht ein Begriff dafür.
Ja.
Schablonenhaft.
Es wird schablonenhaft vieles in unserem heutigen Denken kriegt sehr leicht diesen Charakter oder hat schon diesen Charakter. Also wir sind auf dem besten Weg, genau das wahrzumachen, was die Naturwissenschaft prophezeit oder annimmt.
Die sich selbst
erfüllen. Die sich selbst erfüllen, die Prophezeiung, ja.
Da sind die Gefühle dann nicht drin, weil wenn das nicht stark ist.
Die Gefühle haben damit eigentlich primär gar nichts zu tun. Nein, die haben primär gar nichts zu tun. Die Gefühle haben sehr viel mehr mit dem rhythmischen System zu tun, also mit dem Atem, mit dem Herzschlag, mit dem Pulsschlag. Und nur sekundär wird davon auch etwas ins Gehirn reflektiert. Und das heißt, was wir nämlich als Gefühl erleben, ist immer bis zu einem gewissen Grad normalerweise auch Gedanken durchsetzen. Sonst wäre es uns gar nicht richtig bewusst, sonst hätte man nämlich das Gefühl eigentlich wie ein Traumbild vor uns.
Aber auch ich durchsetzt, weil der Gedanke.
Natürlich, ja.
Also ich, ja, sozusagen.
Ja, natürlich.
Und dann sagen, und dass ich sage dann, ich will das fühlen.
Ja, natürlich. Natürlich. Also eben außer es ist zu stark arimanisiert, dann wird man auch erleben, dass das Gefühlsmäßige, was eigentlich dann da gar nicht mehr raufkommt. Das wird dann kaum mehr hinaufgespiegelt. Und dann entsteht wirklich dieses eiskalte Denken, also wo wirklich fast wie automatisch diese Gedankenprozesse oder diese Gedankenschatten eigentlich weiterlaufen und das Gefühlsmäßige bleibt völlig im Unbewussten.
Wie ist das bei den Mantren?
Das werden wir uns gleich anschauen. Weil da kommen wir nämlich jetzt darauf, auf die Trennung von Denken, Fühlen und Wollen. Und damit hat das was zu tun auch. Das ist nämlich das Tückische, ist, dass die richtigen und die falschen Erscheinungen messerscharf beieinander liegen. Also durch diese Materialisierung des Denkens passiert es einmal, dass ich ein Denken völlig loslöse vom Fühlen und auch vom Wollen. Also das ist völlig getrennt davon. Ja, es passiert sogar so, dass das Fühlen eigentlich ausgeschaltet wird dabei, jedenfalls hat es keine Bedeutung dann dabei. Das ist der arimanische Einfluss. Jetzt, vielleicht eines noch vorher, wo ist jetzt bei dem Ganzen wieder Denken, Fühlen, Wollen? Das steht noch nicht auf der Tafel. Da haben wir eine andere Farbe.
Eine zweite Tafel brauchen wir.
Jetzt brauchen wir mal eine zweite Tafel. Also ich mache jetzt diese Seelenkräfte.
Wolfgang, wenn das so heftig ist, wie du gesagt hast,
ja.
Wie kann man sich von dem wieder befreien?
Naja, also ich meine, es ist wohl bei noch keinem Menschen so weit, dass also dieser Prozess, dass es durch das Arimanische ganz verhärtet ist und wirklich das Ich und der Astralleib-Ätherleib überhaupt nicht mehr eingreifen kann, ist sicher bei noch keinem einzigen Menschen der Fall heute. Also vollkommen.
Was hier auch eine Rolle spielt, ist der mechanische Lebensablauf im Alltag bei vielen. Die Mechanik
des Natürlich. Ich meine, und es gibt natürlich auch das Phänomen, auf das Steiner ja hinweist, aber das muss man jetzt, das ist wieder ein eigenes Thema, das Phänomen der sogenannten ichlosen Menschen. Also es gibt schon durch die Arimanisierung die Möglichkeit, dass es einfach eine Leibeshülle im Grunde gibt, die menschlichen Ursprungs ist, in die aber ein Ich nicht einziehen kann. Und da passiert eigentlich schon ziemlich das, dass also auch dieser Automatismus abläuft, und da kann man natürlich vom Ich aus dann nicht eingreifen. Also da ist keine Möglichkeit da, das ist dann ein Problem. Aber solange noch ein bisschen ein Rest ist, also geht es nur dadurch, dass man vom Ich aus versucht, lebendiges Denken zu entwickeln, also durch entsprechende Übungen. Dann gelingt es einem auch, solche Strukturen wieder aufzubrechen, weil genauso wie sie entstehen, können sie sich auch wieder auflösen. Im gesunden Ding wäre das eben so. Wenn ich lebendig denke, entsteht jetzt dieses Ding, dann denke ich zwar vielleicht öfter an endlichen Gedanken, und gerade wenn ich was meditiere und immer wieder dasselbe vielleicht, dann bilde ich schon sehr ähnliche Bahnen aus, aber die nächste geht dann vielleicht noch daneben und die wird wieder aufgelöst dafür. Und dann entsteht eine, die da wieder ist, und die wird wieder aufgelöst. Also da ist ein ständiges Bilden und Auflösen, und das belebt das Gehirn gerade sehr, obwohl es eigentlich immer in einer ganz bestimmten Richtung durchgeht. Und dann wird halt auf die Weise bis ins Gehirn hinein das halt wirklich lebendig durchgeknetet und eigentlich erfrischt dadurch. Also es liegt ganz knapp beisammen, und das Arimanische macht aber das wirklich immer nur die eine ausgedrückt, und in dem erstarrt es. Also da hat man gerade das ganz Lebendige und das ganz Tote liegt wirklich millimeterweise nebeneinander. So knapp ist das. Also sind alles Sachen, sind Anknüpfungspunkte, wo man sogar, wenn man den Hintergrund hat, das vermutlich mit den heutigen Mitteln der Gehirnforschung bereits unterscheiden könnte. Es sind ganz feine Unterschiede. Es sind ganz feine Unterschiede.
Sehr stark, bist du dann
bei? Ja. Ich meine, es ist wahrscheinlich bis jetzt die, weil man muss es ja dann an lebenden Gehirnen untersuchen. Sonst ist die Vergleichsbasis wieder wahnsinnig schwer, weil jedes Gehirn ist sehr individuell gebaut. Ich meine, dadurch, dass eben hinter unserem Denken eben doch unser Ich sehr stark steht und hineinwirkt, individualisiert es natürlich ganz stark, also die Gehirnstruktur auch. Auch wenn es natürlich ein gewisses Grundmodell ist für alle gleich, aber dann sind die Unterschiede sehr fein. Da ist schon mal der erste große Punkt ist, ja, mit dem Moment der Geburt. Ist schon was sehr Interessantes, weil Steiner sagt, dass eigentlich also in gewisser Weise sich die Geburtskonstellation in der Struktur des Gehirns abbildet. Das ist also der Moment, wo sozusagen das Ich aus der kosmischen Welt, wenn man so will, eintritt jetzt da, mit dem ersten Atemzug, also mit dieser Atemtätigkeit, und da ein gewisses Grundmuster schon anlegt, da drinnen das ganz individuell ist. Und von dem Grundmuster ausgehend wird dann ein Leben lang weitergearbeitet. Und ein anderer Mensch hat ein anderes. Das heißt also, man kann nicht zwei Gehirne im Grunde auf diese Feinheiten miteinander vergleichen.
Und das, was der Günther gemeint hat, über das eintönige monotone Leben,
Alter. Naja, sicher, auch das ist immer dieselbe Tätigkeit. Es ist eben immer der Unterschied zwischen Rhythmus und eintönigem Takt. Das, wenn ich immer in die gleiche Ding eingebunden fühle, dann führt das natürlich auch zu dem.
Und wir ziehen dann also mechanisiert.
Ja, klar.
Aber für diesen Rhythmus und dann.
Genau, so ist wieder gut. Ja, genau. Da sind wir wieder ganz genau dabei. Es ist ganz knapp dabei, weil wenn ich völlig arrhythmisch bin, dann wird einmal das, dann entsteht eigentlich eine sehr diffuse Gehirnstruktur. Da entsteht wenig Bewusstsein dabei. Auch.
Weil das heißt, bin ich so wach. Struktur. Schaffen im Alltag, oder?
Genau, lebendig, aber trotzdem rhythmisch. Nicht chaotisch, sondern trotzdem sehr rhythmisch. Gewisse Festpunkte, aber halt eben nicht so, dass es nach der Stechuhr geht, sondern dass es eine gewisse Beweglichkeit hat. Dass man sie auch zulässt, einmal den Rhythmus einmal aufzubrechen, wenn es aus irgendeinem Grund nicht passt, aber wieder nicht schlampig werden dabei. Also man muss es nicht mit Biegen und Brechen, wenn so ein Fanatiker weiter sagt, das muss jetzt Punkt 6 Uhr früh muss, weiß ich nicht, das Ei am Tisch stehen, das weiche Ei, und sonst ist der Tag schon verloren, dann mache ich genau die Verhärtung. Aber wenn ich einen gewissen Rhythmus, gewisse gute Gewohnheiten habe, die immer wieder dient, dann pflegt es gerade das Lebendige. Und gibt dem bis ins Gehirn hinein dem eine gesunde, lebendige, sehr bewusste Struktur. Also bewusste Struktur in dem Sinn, dass es also unser Bewusstsein fördert, weil dafür brauchen wir es. Wenn das zu immer wechselt, jeden Tag alles komplett anders ist, dann baue ich was auf und am nächsten Tag reiße es wieder ein und baue woanders auf. Da wird nie sozusagen ein fertiges Gebäude, da bleibt es immer in Schwebe irgendwo. Also das kann mich dahin gehen, dass es eine breiige Masse sozusagen wird, wenn ich es jetzt überspitzt ausdrücke.
Das sind die Chaoten, sogenannten,
oder? Ja, wenn es total, ja, sicher, ja. Also die Kunst ist, einen Rhythmus zu finden, aber ihn lebendig zu halten. Das ist. Ich meine, das ist, jetzt bin ich wieder bei den komischen Nebenübungen, das ist einer dieser Punkte da dahinter. Das nämlich namentlich die ersten beiden sehr starke rhythmische Tätigkeit auch erfordern. Also die Gedankenkontrolle, dass ich die jeden Tag ungefähr zu einer bestimmten Zeit, aber eben nicht mit dem Wecker, wenn man einen Wecker stellt dazu, dann ist es schon sinnlos. Ich muss es selber fühlen, eigentlich am besten, ohne dass ich auf die Uhr schauen muss. Dann, dass ich spüre, jetzt ist der Zeitpunkt dafür. Dann wird es vielleicht einmal 20 Minuten später, einmal 10 Minuten früher sein. Das ist ganz egal. Das macht nichts. Und es ist trotzdem die Regelmäßigkeit drin. Und wenn es einmal aus irgendeinem Grund nicht geht, ist es auch kein Problem. Dann ist es besser, es zu lassen, als auf Biegen und Brechen gegen jede Vernunft es gewaltsam machen zu machen. Kommt gar nichts raus dabei. Also es muss sich diese Lebendigkeit bewahren. Also, es hat eigentlich riesige Konsequenzen, die ganze Geschichte.
Es wirft auch einen Blick auf die früheren Erziehungsmethoden in den Konventen und in den Klöstern, ne? Wo genau um 5, also 5 oder 5 oder
so. Ja.
Wo man immer regelmäßig das Frühstück zu einer gewissen Zeit und nicht jetzt eine Minute genau weiß eh nicht, aber so.
Ja.
Das bildet natürlich regelmäßige Ätherschäden.
Ja.
Und wenn man die hat, dann kann man das Leben richtig angehen. Sonst wird man konfus und Und es hat schon einen Sinn gehabt. Früher nur war
ja, es
von außen aufgepresst.
Ja, ja, ja.
Oder bei den ganzen militärischen Ausbildungen.
Sowieso.
Stammstehen. Es war von außen mit einer gewissen
natürlich, ja, ja.
Zwang verbunden. Aber eigentlich müsste das jeder
selber
zu machen.
Richtig.
Und aber es war auch genug Ariman dabei.
Das liegt eben so unheimlich dicht beisammen. Das ist wirklich ein Millimeter daneben. Ich meine, ein bisschen in die Anatomie hinein, sozusagen Millimeter nebeneinander. Weil der Unterschied ist dann wirklich, ob sie da immer dieselbe Nervenfaser, die immer dicker sozusagen wird, oder ob da die Wirklichkeit ist, obwohl das direkt ein Zentimeter daneben liegt. Aber das macht schon aus, das macht den Unterschied aus. Also das könnte man theoretisch sicher bis in die Anatomie halt das schon hinein verfolgen. Ist halt nur schwierig beim lebenden Gehirn das zu machen. Ich meine, man kann schon wunderbar ja heute zuschauen, wie die Blutströme und so sind mit den
Wärmemessungen
und eben mit radioaktiven Tracern oder so, die man injiziert, also kann man das schon sehr, sehr fein, aber nicht bis in diese Feinheit hinein geht es noch nicht. Aber man kann schon sehr deutlich sehen, also wenn man logisch denkt, dass sich da vorne das Blut sammelt und so weiter. Also, oder wenn man hört, die Hörwinde erweckt wird und so weiter. Also das kann man schon sehr genau verfolgen. Oder auch, wie sich das ändert, wenn man meditiert oder so und dergleichen. Also das kann man halt alles durchaus zuschauen fast. Und, weil das Gehirn natürlich ist insofern wunderbar ist, weil es praktisch ein exakter Spiegel ist der Denktätigkeit, also dieser geistigen Tätigkeit, die dahinter steckt. Sofern die nur eingreifen kann, wenn es dann vollkommen harmonisiert ist, dann läuft es von selber ab. Dann ist draußen, dann erweckt es nicht mehr den Schein von Gedanken, unter denen aber keine wirkliche Realität mehr steht. Und jetzt in unserer Zivilisation haben wir jetzt so eine Mischform, wo schon aber ein sehr großer arimanischer Anteil drinnen ist. Aber andererseits natürlich auch vom Ich als ein sehr starker Impuls auch kommt. Stärker als früher. Ich meine, ein alter Ägypter hätte von selber da keine regelmäßigen geordneten Strukturen erzeugen können, bis ins Gehirn hinein. Der brauchte ganz stark die Leitern von außen. Und der Pharao war der halt eigentlich schon eingeweiht war, fast in das, was unsere Zeit betrifft. Halt auf andere Weise, aber er hatte ja bereits eine Art des Denkens in einer gewissen Weise, die unserem heutigen nicht so ferne steht. Und das heißt, weil Einweihung des Weg heißt auch immer im Grunde eine Entwicklung vorausnehmen, die für den Rest der Menschheit dann in einer späteren Zukunft allgemein da sein wird oder weiter verbreitet sein wird zumindest. Ja, aber jetzt schauen wir uns an, wo ist das Denken. Also das Denken ist hier, wo der Lebensäther, also die Ätherkräfte an das physische Gehirn anstoßen. Also dort, wo sie das ergreifen und das bilden. Das heißt, das Denken steht eigentlich zwischen physischem Leib und Ätherleib. Da ist das Denken. Da ist das Denken. Und bewusst wird es uns halt aber eben nur da oben, mit dem Werkzeug da oben. Aber im Prinzip ist ein viel reicheres Denken im ganzen Organismus tätig. In Wahrheit. Also das heißt, das, was wir als Denken bezeichnen, ist ein Erlebnis, das entsteht, wenn der Ätherleib am physischen Leib arbeitet und diesen Widerstand überwindet und sich daran bewusst wird. Und das Ganze, muss man jetzt noch dazu sagen, das Ganze muss natürlich noch ins Bewusstsein gespiegelt werden, das heißt ins Seelische hinein, namentlich in die Verstandes- und in die Bewusstseinsseele. Also dort erleben wir es dann.
Ist aber das in der Empfindungsseele ja dann auch, weil
wir ja,
Gefühl
ja,
beim, ja, wenn wir was denken.
Ja, also bei der Empfindungsseele ist es, komm ich weg, machen wir das andere weiter, dass das Fühlen hat etwas zu tun damit, mit der Tätigkeit, wie der Astrale auf den Ätherleib einwirkt. Das heißt, es steht zwischen Astrale und Ätherleib.
Ist das immer bei jedem Gefühl?
Der Auslöser liegt auf der Ebene. Das liegt auf der Ebene. Und wenn wir zum Beispiel träumen, im Traum kommt, das ist, im Grunde ist der Traum die andere Seite des Gefühlslebens. Untertags merken wir es nur nicht, dass der Traum eigentlich, also dass das Gefühl eigentlich auch ein Traum ist. Also es hat genau denselben Bewusstseinscharakter. Nur wird es bei Tag so überstrahlt vom Tagesbewusstsein, dass man es nur mehr so als schwer zu fassendes erleben. Und der Traum kommt dann, wenn sich nämlich in der Nacht im Schlaf diese Verbindung Ätherleib, Astralleib zu trennen beginnt. Weil, was ist in der Nacht? In der Nacht, wenn wir schlafen, sind die zwei, ich und Astralleib, bis zu einem gewissen Grad draußen. Nicht vollkommen, aber zumindest aus dem oberen Teil des belebten Körpers, also das heißt, der Ätherleib bleibt drinnen, aber aus dem oberen Teil des belebten Körpers heben sich ich und Astralleib heraus. Und in der Übergangsphase, wo noch das Ich schon draußen ist, das Ich ist das Erste eigentlich, was ausgeht, dann bleibt noch der Astralleib in einer gewissen Verbindung mit dem Ätherleib und das ist dann die Traumphase. Da kommt sozusagen pur dieses heraus, diese Bewusstseinsart, die hinter dem Fühlen letztlich auch steht, die wir untertags dann als Fühlen erleben. Wenn man ein bisschen genauer beobachtet und sich konzentriert, kann man das sogar merken, dass da eigentlich immer im Hintergrund so Bilder ablaufen, die man zwar nicht genau fassen kann, aber dass hinter dem Fühlen so ständig das da ist eigentlich. Und der Wille, das Wollen, das ist was sich abspielt, unmittelbar zwischen dem Astralleib und dem Ich.
Wow.
Da ist der Wille. Da ist der Wille. Das ist das Stärkste. Daher ist der Wille am nächsten, das, was am allernächsten dem Geist steht. Das heißt, Geist ist am wenigsten tätig im Denken, am meisten im Wollen. Gerade umgekehrt. Der Haken ist, dass es am unbewusstesten ist. Weil der Wille nämlich in seiner Realität, den erleben wir nämlich gar nicht. Den erleben wir so, wie wir im Tiefschlaf erleben, nämlich gar nicht. Ich weiß doch, ich will das und ich will das doch gar nicht. Ja schon, was ist das? Das ist die Vorstellung, das Denken über den Willen. Das begleitet es natürlich. Jeden Willensimpuls, den wir haben, meistens fassen wir da irgendwo im Bewusstsein. Aber was dann da wirklich passiert im ganzen Organismus, dass jetzt wirklich sich die Hand bewegt zum Beispiel, oder dass sie ein neuer Gedanke bildet oder dass ich einen schöpferischen Einfall habe. Verschlafen wir vollkommen. Also das heißt, der Punkt ist, je weiter es da nach außen geht, desto bewusster wird es. Und je weiter es da nach innen geht, desto unbewusster wird es, aber desto geistiger wird es. Also das heißt, das Fühlen zum Beispiel ist schon dem Geistigen näher als das Denken. Und der Wille erst recht. Und das heißt, daher darum in der Waldorfpädagogik zum Beispiel versucht man von da auszugehen. Das ist zwar noch unbewusst, aber tu einmal. Fang mit dem Tun an. Und versuch was zu erleben, was zu fühlen dabei. Da bist du schon ein bisschen mehr bewusst. Und dann zum Schluss fass was mit dem Denken. Und in allen Geisteswissenschaften oder so kann man eigentlich immer nur den Weg gehen. Wenn ich zum Beispiel jetzt Anthroposophie so aufnehme, dass ich sie einfach nur da unten aufnehmen, durchs Denken, nämlich durch das, womöglich noch durch das Denken, wo der Herr Ahriman stark beteiligt ist, dann hat es mit Geist null zu tun. Da kann noch so viel von Christus und den Hierarchien und so die Rede sein, es ist ein völlig ahrimanisiertes Denken. Ich muss da zum Willen hineinkommen, von dort muss es kommen, der muss das ergreifen. Dann wird es interessant. Das heißt, Das heißt, was heißt das, der Wille ergreift das? Also was soll jetzt mit dem Buch klopfen?
Lautlesen
ist natürlich ist eine Möglichkeit, aber vor allem auch, naja, kreativ lesen, schöpferisch lesen.
Wie ist das?
Die Texte, egal ob es jetzt die Vorträge sind oder insbesondere dann bei den Schriften, weil dann das ist also ganz systematisch natürlich so durchgezogen, mit dem, was ich da lesen kann als Inhalt, habe ich eigentlich noch überhaupt nichts gemacht. Das ist, gibt mir nur ein Spielzeug in die Hand sozusagen einmal. Und mit dem muss ich jetzt aber anfangen, was zu tun, selber.
Ja, und drüber nachdenken, dann sind wir schon wieder da unten.
Naja, aber nachdenken eben nicht logisch spekulieren, sondern schöpferisch denken. Man kann schon, also zu einem schöpferischen Denken kann man schon kommen. Das heißt, da muss ich Wille ins Denken schicken und dazu sind dann die Übungen. Dann zum Beispiel die Übung der Gedankenkontrolle. Dadurch übe ich das. Jetzt bleib 5 Minuten bei den Kreidestücheln. Und erziehe dein Denken durch den Willen. Jetzt ist nämlich der Wille im Denken tätig. Der Wille kann nämlich das Denken ergreifen. Ganz stark. Ja, ein bisschen tut das ja immer, weil man ja doch einen gewissen Einfluss auf unser Denken hat. Weil es läuft noch nicht so ganz nur von selber ab. Da wird uns schon ganz der Ariman. Also ein bisschen was haben wir schon mitzureden von unserem Ich aus. Und das verstärke ich jetzt, indem ich zum Beispiel sage, nur der Gedanke an die Kreide und nichts anderes, 5 Minuten lang. Man merkt, dass dann wohl alles brodelt. Und ja, das ist eine immense Willensanstrengung eigentlich. Das ist auch im Grunde eine reine Willensübung, weil die Kreide als solche und der Gedanke über die Kreide ist eigentlich ganz unwichtig. Ja, je bescheidener und unwichtiger der Gedanke ist, desto besser sogar. Also nicht, dass irgendein Mords geistige Einsicht oder was über die meditiert, das ist vergleichsweise leicht. Weil da schließt sich 100.000 Dinge an, die damit zu tun haben, das ist leicht. Aber auf so etwas ganz Bescheidenes, das Denken festzuhalten, energisch festzuhalten, dann schicke ich den Willen hinein. Dann mache ich den Willen tätig und dann mache ich das aber auch immer mehr bewusst. Dann wird mir nämlich auch die Willenstätigkeit immer mehr bewusst. Nämlich der Wille im Denken.
Das heißt, 10 bis 15 Jahre fern ein Büchlein, auf die Weise.
Naja, im Grunde ja. Im Grunde hat man am meisten von den Büchern, die man 25, 50 Mal durchstudiert hat. Der Rest ist, man informiert sich heute über, was hat er noch alles gesagt, der Steiner. Es sind nicht, ich weiß nicht, 350 Bände oder so. Aber den wirklichen Fortschritt erzielt man an dem, was man immer wieder durcharbeitet.
Gilt das für die Mysteriendamen
auch? Na sicher. Da heißt sowas im Grunde ein Projekt für Jahrzehnte fast, sage ich mal. Dann fängt es erst an, interessant zu werden. Und da hat man dann auch genau den Rhythmus drinnen, den aber lebendigen Rhythmus, immer wiederholen, kommen. Ich kann es einmal ein Jahr wieder weglegen und dann hole ich mir es wieder.
Ja, vor allem immer neue Bühnen, neue Aufführungsorte. Das ist das
Lebendige. Ja, das sicher, ja, nein, ist es auch. Also, das ist schon ein sehr lebendiger Zugang zu der ganzen Sache und ein sehr, sehr konkreter. Geht vom Willen aus, weil du musst tun einfach. Und dann habe ich immer gesagt, spekulieren wir nicht, was bedeutet, das interessiert mich am Anfang überhaupt nicht. Keine Ahnung, will es gar nicht wissen. Das werden wir schon drauf kommen mit der Zeit. Wir haben eine Grundlage da, es ist ein Text, den wir sprechen können und tun können. Dann geht es vom Willen aus und dabei erlebe ich was, dabei fühle ich etwas irgendwann. Wenn einmal das ein bisschen geläufiger wird, spüre ich was dabei. Das taugt mir nicht, das berührt mich irgendwie unangenehm, was anderes ist ganz toll und erhebt mich und irgendwann verstehe ich es zum Schluss. Das ist eigentlich der Weg, den es gehen muss. Und das heißt, die Zyklen von Steiner und so sollen eigentlich mich nur einmal hinführen auf ein Gebiet, wo ich jetzt mit meinem Willen tätig sein kann. Also, was das Gute daran ist und das Wichtige daran ist, und dann soll man sehr wohl also das Werk gründlich studieren, weil es mir einfach eine Orientierungshilfe gibt. Ich fange nicht irgendwo in einer völlig unbekannten Wüste an, sondern ich werde mal in ein bestimmtes Gebiet hingeführt und sage, da kannst du jetzt einmal in deinen kleinen Garten und kannst einmal anfangen. Das ist einmal eine große Hilfe. Weil wenn man so ganz in der riesengroßen geistigen Welt herumschwimmen, dann ist das unheimlich schwer. Und man muss dazu sagen, das ist ja natürlich auch ein Wissen oder eine Struktur dahinter, die über Jahrtausende erforscht wurde in Wahrheit. Und ohne der Grundlage gar nicht möglich wäre. Also darum hat Steiner immer so, was manche dann sogar bis unverständlich finden, sehr darauf auf Kontinuität geachtet. Also auf spirituelle Kontinuität. Ich meine sogar, wie manche meinen, bis zur Unsinnigkeit hin scheinbar. Also zum Beispiel, er hat also die esoterische Schule, die er innerhalb der theosophischen Gesellschaft damals schon bestanden hat, übernommen hat, und dann der Wunsch entstand, also nicht nur Meditationen zu machen, sondern auch kultische Elemente einzuführen. Das heißt eben, wo man was tut dabei, also Kulthandlungen sozusagen betreibt, dann hat er angeknüpft an eine Freimaurervereinigung, die, von der er eigentlich überhaupt nichts gehalten hat, nämlich von den Leuten, die das betrieben haben und so weiter. Aber um an diese Rituale, wenn ich solche Rituale begründen will oder einführen will, jetzt in der theosophischen Gesellschaft damals, dann muss ich an irgendwas anknüpfen. Und das dann weiterentwickeln. Aber ich kann es nicht sozusagen aus dem luftleeren Raum holen. Das wäre nicht richtig. Und das stimmt tatsächlich. Weil in den Freimaurer-Ritualen liegt ja eine ganze Menge drinnen. Auch wenn die meisten wahrscheinlich gar nicht verstehen, was da tun und es vielleicht auch nicht richtig handhaben. Aber die Grundlage, da steckt was dahinter. Und auf der muss ich aufbauen. Daher ist das Studium, darum heißt es im rosenkreuzerischen Schulungsweg, die erste Stufe ist das Studium. Das ist natürlich, im Grunde bewegt sich das noch ganz auf der Ebene. Das geht zunächst einmal nicht anders. Das ist wie eine Landkarte, die einmal liest und sagt, wie geht es denn dorthin zu meinem Übungsfeld? Weil da mal links abbiegt, dann rechts da hinter dem Busch, dort geht es die Wiese. Dort kann ich mal anfangen, tätig zu werden. Also dort soll ich mich hinführen. Das ist eigentlich nichts anderes, aber das brauche ich. Also dann gehört das zusammen, beides. Und also das heißt, es ist schlecht, wenn nur blind irgendwo in der Wüste anfangen und du, dann wird nichts Konkretes rauskommen, dann zerfasert sich das irgendwo, weil ich null Orientierung habe im Geistigen, dann gar nicht weiß, auf welche Kräfte ich mich einlasse. Und dann noch keine Kenntnis habe davon, also ich das auch nicht beurteilen kann. Weil so ist es ja nicht gleich, dass da ein Marschall darauf hängt, ich bin das und das. Und also das heißt, ich habe alle möglichen Erlebnisse, die Widersacher sind dabei, die sowieso alles verzerren und täuschen. Also da braucht man Orientierungshilfe, das ist ganz wichtig. Also das heißt, Studium gehört sehr wohl auch dazu, nur wehe, ich bleibe bei dem kleben und glaube, damit habe ich schon an sich etwas getan im Geistigen. Da bin ich noch gar nicht im Geistigen drin, das ist nur die Landkarte, die mich hinführt.
Ja, aber das darf ich nicht verwechseln.
Ja, sicher.
Beim Dehnen.
Ja.
Und beim Lesen, sagen wir, und
nur ja, natürlich.
Dann kommt ein Gefühl auf. Zum Beispiel das Gefühl sagt, ah, oh, das ist gut, da möchte ich mehr.
Ja, genau. Erfahren,
ja?
Genau.
So, dann sind wir schon eine Stufe höher.
Ja. Ganz genau.
Wenn das anspricht, dann kommt
genau.
Auch das Gefühl.
Ganz
wenn
genau.
Beschäftige ich mich damit, dann komme ich.
So ist es. Aha. So ist es. Und so soll man es auch lesen. Ich meine, mir ist das oft passiert, ich lese Zyklen bei manchen, da geht es da gleich los und bei anderen, aha, ja, nimm es zur Kenntnis. Lasst mich völlig unberührt. Dann ist halt die Zeit nicht passend. Dann sage ich, aha, gut, vielleicht wenn ich es in 5 Jahren wieder hervorhole. Und tatsächlich, dann schaut es ganz anders aus. Dann habe ich es halt wirklich nur zur Kenntnis genommen. Und dann hat es auch keinen Sinn, was erzwingen zu wollen. Und jetzt grübeli und grübeli, was meint er damit und was soll das eigentlich? Dann nehme ich zur Erkenntnis, ich fange halt jetzt zur Zeit noch nichts an damit, Punkt. Und bei anderen merkt man, da ist es sofort da. Und das sind die Dinge, die mich hinführen, das zu dem Gebiet, wo ich selber tätig werden kann. Und dann muss ich aber wirklich aus diesem Erleben heraus es eigentlich schöpferisch neu gestalten. Und dann komme ich wahrscheinlich eh zu Ergebnissen, die ähnlich sind dem, was Steiner sagt, aber sicher mit einer gewissen individuellen Note drinnen. Und dann ist es erst brauchbar. Solange ich nur das unten wiederkäue und weder fühle noch verstehe in Wahrheit, sondern höchstens glaube es zu verstehen, dann ist es völlig sinnlos. Ja, dann kann es eben sogar so weit gehen, dass es wirklich zu dem Arimanischen wird. Ich wiederhole den Zyklus immer wieder, aber mechanisch im Grunde. Weil das Fühlen ist umgekehrt auch das, was dann gerade mit diesem Rhythmischen zu tun hat, ganz stark. Das, gerade das Gefühl ist das, was schwingt, das lebendig ist. Zwar gewisse Wiederholungen drinnen hat und gewisse Gefühle kommen wieder und gehen hoch und ja, so diesen Wellenschlag drinnen, es kann nicht immer nur die Hochphase sein, es muss wieder eine Tiefphase kommen. Wie gesagt, so gut ist es schön, diese Schwere zu ertragen, wie eine Reihe von glücklichen Tagen. Ja, es ist aber sehr weise. Es ist irgendwo, hält man es dann gar nicht mehr aus. Es muss dann ein bisschen ein Tiefschlag sozusagen auch kommen, wo man ein bisschen runterkommt. Dann weiß man es wieder zu schätzen. Dann, also das Gefühl schwingt sowieso immer. Also da sind wir im gesunden Rhythmus dann absolut drinnen. Also, das ist eine komplizierte Geschichte, das Ganze. Naja, und jetzt war die Frage, wie hängt das also mit der Empfindungsseele, Verstandesseele, weil du gesagt hast, ist da nicht auch, weil zuerst gesagt habe, das, also das Denken vor allem, dann da. Naja, es ist so, dass im Grunde da unten bei der Empfindungsseele ist Denken, Fühlen, Wollen noch ganz eng miteinander verbunden. Mhm. Nicht ganz so eng wie beim Tier, weil das Tier hat auch etwas davon drin, das heißt, es hat auch eine Intelligenz, der ist sich aber nicht als Denken bewusst ist. Es hat ein Gefühl, dessen es sich aber auch im Grunde nicht als Gefühl bewusst ist, sondern Emotion oder so. Weil nämlich der Wille hineinspielt und vom Wille, das ist sowieso das Unbewussteste, aber mit ihr trotzdem. Aber das spielt total ineinander. Das heißt, ich da nach außen müsste man sagen, wenn ich jetzt vom physischen Leib nach außen gehe, könnte ich noch was sagen, da ist dann die Sinneswahrnehmung. Da sind die Sinne draußen. Da geht dann ganz hinaus. Da sind wir sogar noch wacher heute. Also das, eine Mauer ist uns noch konkreter gegeben als ein Gedanke, den ich festhalte. Ein Gedanke erscheint uns nur flüchtig und weich gegenüber einer Zivilmauer draußen. Also das heißt aber nichts anderes, als dass wir dieser Außenwelt noch bewusster gegenüberstehen. Also das heißt, das ist wirklich dieser Weg vom ganz Schlafenden bis zum Hellwachen da draußen. Und so ist es beim Tier halt auch. Also wenn die Sinneswahrnehmung kommt, dann kommt dieses ganze Gebilde aus Denken, Fühlen, Wollen in Bewegung. Und da eben sie nicht. Das Tier kann nicht sagen, ja, ich denke einmal nach darüber, soll ich jetzt wirklich das fressen oder nicht. Gefühlsmäßig würde man sagen, es würde man schmecken, aber eigentlich sollte ich als Tier jetzt nicht immer so mal den Bauch vollschlagen. Das ist ungesund, also halte ich den Willen zurück, das kann ein Tier nicht. Die Sinneswahrnehmung ist da und das ganze Werk kommt in Schwung. Bei der Verstandes- oder Gemütsseele ist es so, dass das Denken bereits abgetrennt ist. Denken ist selbstständig und Fühlen und Wollen ist aber... Na, Blödsinn, umgekehrt. Falsch. Ganz falsch. Da ist Denken und Fühlen ist noch zusammen und der Wille ist schon abgetrennt, ganz deutlich davon.
Jetzt hast du das Tier ist auch weg.
Bitte?
Das Tier hast du weg.
Das Tier habe ich jetzt.
Das Arme.
Das ist jetzt. Das ist Fress, ja, das ist Schicksal. Genau. Also da ist das getrennt. Das heißt, ich habe so ein gefühltes Denken oder ein denkendes Fühlen, ein sehr interessanter Zustand, weil natürlich einerseits das Fühlen sogar etwas bewusster ist als bei uns heute, weil es stärker Gedanken durchsetzt ist. Andererseits ist noch nicht die Fähigkeit da, den ganz klaren Gedanken vom Gefühl abzutrennen. Das ist zur Zeit der griechischen Philosophie, wo also die griechische Philosophie entsteht. Das ist ganz typisch. Also in der höchsten Kultur blüht also Platon. Das platonische Denken ist ganz, ganz deutlich das. Aristoteles ist dann schon zwar auch zu der Zeit, aber ist eigentlich schon ein Vorgriff dann auf unsere Zeit, bereitet das vor. Also da beginnt bereits ein Schnitt jetzt auch zwischen Denken und Fühlen. Und das ist heute schon ziemlich stark vorangeschritten. Ich meine, ich zeige es einmal so ungefähr. Also leise tut sich schon und die Entwicklung geht weiter. Wenn ich jetzt geistige Entwicklung betreibe, dann geht Denken und Fühlen wirklich ganz auseinander. Und das muss man also besonders berücksichtigen. Jetzt kommt es also wirklich sozusagen fast zu einer Spaltung dieser Seelenkräfte. Und die jetzt aber insgesamt alle unter der Herrschaft des Ich stehen oder stehen sollen. Weil wenn sie es nicht tun, dann wird es gefährlich. Weil dann habe ich genau auch das Problem, dass sie ja denken haben kann, dass es eiskalt ist. Kein Gefühl erregt sich dabei. Weil ich nicht automatisch wer einen Gedanken habe, deswegen erregt sich das Gefühl noch lange nicht, sondern ich, vom Ich her, muss das damit in Verbindung bringen. Und das Gefühl löst weder einen Willensimpuls aus, noch irgendeinen Gedanken, Gefühl wie halt toll, Punkt, aus. Das ist es. Also, das muss das Ich jetzt dann zusammenhalten. Das wird immer drängender, weil einfach die natürliche Entwicklung sowieso dahin führt, dass die auseinandertreten. Durch die Geistesschulung tue ich das nur verstärken, aber da muss ich eben dann schauen, dass ich diese Kräfte von Denken, Fühlen und Wollen eben auch entsprechend in den Griff bekomme. Daher wieder zum 7000. Mal die Nebenübungen, namentlich die ersten drei, also Gedankenkontrolle, Wille, also Eigeninitiative, Initiative des Handelns. Wenn ich die beiden entwickelt habe, dann kann ich auch das Gefühl, Gleichmut des Gefühls entwickeln. Gerade in dem Gefühlsbereich stecken nämlich ungeheure Kräfte an sich drinnen. Die kann ich nur in den Griff kriegen, wenn ich einerseits den Willen stark entwickle, andererseits aber die Bewusstheit durch das Denken schule. Also gleich zum Beispiel anfangen mit der Gleichmut des Gefühls wird in Wahrheit nicht gelingen. Es funktioniert zu wenig. Weil, wann kann ich die haben? Da muss ich mich ganz, ganz klar gegenüberstellen können, dem Gefühl. Sag, jetzt kommt in mir Zorn auf aus der und der Situation. Ich beobachte das jetzt. Ich spüre, wie ich innerlich eigentlich in Rage komme, weil der blöde Kerl da wieder bei der Tür reinkommt und was von mir will. Und ich muss das sehen, spüren und trotzdem ganz klar nüchtern geradezu beobachten können. Dazu gehört aber eine gewaltige Kraft des Denkens einerseits, da wach zu werden, weil wir alle wissen, wenn wir in Rage kommen, dann wissen wir vielleicht gar nicht mehr so recht, was wir tun. Dann hauen wir mal vielleicht zu, wenn es extrem wird, weil es durchgeht mit uns. Also da sind wir nicht so ganz wach dabei. Da geht es mit uns durch. Und dass es mit uns durchgeht, heißt aber auch, dass der Wille dann nicht frei ist. Also ich muss beides trennen können. Die Bewusstheit im Ich ganz nüchtern mit dem Gegenüberstellen. Aha. Also in dir kocht jetzt der Zorn, die Ursache ist, weil der Kerl sowieso hereinkommt, den ich aus den und den Gründen nicht mag, weil der mir immer Schwierigkeiten macht. Und jetzt entscheide ich trotzdem, heute werde ich mal nicht explodieren.
Der Wille.
Genau, der Wille. Der Wille. Ganz unabhängig davon.
Ja? Ist das notwendig, bevor wir an die Schwelle?
Ja, 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 ja. Also wenn wir an die Schwelle treten, dann müssen die drei wirklich sich vollkommen trennen. Aber eben unter der Herrschaft des Ich stehen, das ist ganz wichtig. Und es ist aber eben jetzt so, durch das Ende des sogenannten Kali Yuga, also mit um 1900, dieses finsteren Zeitalters, sagt Steiner ja, eigentlich ist die ganze Menschheit über die Schwelle gegangen. Es ist ihnen noch nicht bewusst so ganz, aber das heißt also konkret, dass diese Trennung der Seelenkräfte, die mit diesem an die Schwelle zumindest herankommen verbunden ist, dass das sehr weitgehend schon da ist. Zumindest bei einem gewissen Teil der Weltbevölkerung, weil nicht alle da noch so gleich mitziehen. Es gibt Unterschiede, was auch gut ist, aber wir sind also drauf und dran, dass riesige Probleme entstehen können, wenn man das nicht in den Griff bekommt. Also wenn sie das selbstständig machen und das Ich nicht die Kraft findet, also sie zu verbinden. Dann entstehen die verschiedensten Abartigkeiten im Grunde. Dann entsteht eben so ein Wille, der sich völlig selbstständig macht, der aber nur von Begierden in Wahrheit geleitet ist. Eben nicht durchs Ich, sondern ich will, ich muss und so weiter. Das, was wir heute durchaus auch sehen. Also diese Zügellosigkeit in einer gewissen Weise hat sich ja immer irgendwo gegeben, aber es ist schon ein Phänomen, das heute sehr stark heraufkommt. Nicht wahr? Also diese Zügellosigkeit, zum Beispiel im alten Rom, das alte Rom ist das ein Musterbeispiel. Ja, warum? Weil da gerade diese Trennung sehr stark ist. Und das macht sich deshalb selbstständig. Und ist nicht unter der, wenn es nicht unter der Herrschaft jetzt des Pharaos sozusagen ist, dann macht es sich selbstständig.
Zügellosigkeit ist vielleicht weniger zu sehen, Gier ist es vor allem.
Oder ja.
Einer, also immer mehr, dieses Mehr haben wollen.
Ja, 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 sicher, ja. Sicher. Mehr haben wir, ja. Ja, aber auch zügellos, im weitesten Sinn, Maßlosigkeit im Essen, im Trinken, im Saufen, im Sex oder sonst wo, was ja schon eine ganze Industrie geradezu ist, die sich darauf aufbaut. Also alle diese Dinge, das ist so die. Und daneben eben dann der nüchterne, gefühllose Verstand, das ist auch sehr verbreitet. Und gerade das Fühlen dazwischen, das ist verarmt, ja. Weil wirkliches Fühlen ist ja nicht jetzt bloß eine Emotion, die durchgeht, sondern da ist das Ich. Weil Fühlen ist immer die Bedingung, dass das Ich dabei ist. Und trotzdem es im Griff hat irgendwo. Also zumindest eingreifen.
Das nicht zum Weinen beginnt.
Ja.
Sich hilflos fühlt.
Ich meine, es ist so ein Übergang. Es ist, im Fühlen haben wir eben so eine gewisse traumbewusste Stufe. Also, das Ich kann eingreifen bis zu einem gewissen Grad, aber bis zu einem gewissen auch nicht. Das ist so eine Übergangsstufe normalerweise. Aber es sollte, wenn die Entwicklung richtig läuft, so weit sein, dass wir es eben dann vollkommen wach aus dem Ich heraus einmal führen können, ohne aber deswegen den Gefühlsreichtum jetzt einzudämmen. Das ist ja der Punkt. Also es heißt nicht, dass ich jetzt das Gefühl, ich darf sehr wohl spüren, dass der Zorn da kommt und dass der das auslöst. Nur wie ich reagiere, ist eine andere Sache. Und ob ich mir das Bewusstsein da üben lasse dadurch, ist eine andere Sache. Es ist also nicht so, dass jetzt plötzlich ist mir das alles gleichgültig, ist mir alles wurscht. Das wäre genau das Gegenteil. Und eben, gerade wenn man solche Übungen macht, um das in den Griff zu kriegen, merkt man eigentlich, dass die Gefühle stärker werden. Sehr viel stärker sogar. Außen merkt es vielleicht gar kein Mensch, der verzeiht vielleicht gar nicht viel eine Miene. Vielleicht ein leises Lächeln oder ein leises Ding, aber innerlich tut sich mehr. Mehr als wenn ich das nicht schule. Also es wird reicher eigentlich. Es ist nicht ein Unterdrücken der Gefühle damit gemeint, sondern ein Lenken. Ein, lenken in dem Sinn, dass nicht ich mich durch die Emotionen führen lasse, sondern ich führe die Gefühle. Das ist ein Unterschied. Und das ist wahnsinnig schwierig. Ich meine, das ist auch nicht der Hauptproblem heute. Also eben vor allem, weil dieses Fühlen so verarmt ist heute. Es ist ja eine gewaltige Seelenarmut da, in Wahrheit. Und das hängt damit zusammen, weil natürlich das Seelische jetzt insbesondere mit dem Gefühlsmäßigen sehr stark verbunden ist. Also da ist
Die Empfindungsseele, oder?
Es sind alle, also die Empfindungsseele ist sehr einseitig verzerrt. Das ist das eine. Es ist zum Beispiel von dieser Art des gesunden verstandesmäßigen Denkens, also dieses Denken, Fühlens, das ist auch weg. Das ist im Grunde weg. Da ist kein Verständnis dafür mehr da. Also da in der Bewusstseinsseele sind jetzt hauptsächlich diese harmonisierten Inhalte drinnen, die sich anknüpfen an das, was da von den Sinnen unten kommt.
Ja.
Weil wenn ich es aufs Geistige errichte, dann richte ich es ja auf ein Willensprinzip. Da ist nichts mehr starr. Da ist das plötzlich ganz lebendig. Nicht wahr? Das heißt, das Denken wird starr, wenn es nur einseitig auf Sinnliche sich errichtet. Dann wird es total starr. So erstarrt, wie halt die äußere Welt an sich ist. Also namentlich, wenn man jetzt in den Großstädten aufwächst, nur mit der Technik gegenüber, weil heute haben die meisten Menschen, zumindest in unseren Kulturkreisen, schon mehr Begegnung mit dem künstlich Geschaffenen, mit dem Toten eigentlich, mit der Technik, als mit der Natur draußen. Wenn ich die Natur beobachte, ist es schon wieder was anderes. Weil da bewegt sich das lebendig. Weil da ist das ja ein Bild des Lebens, das da drinnen ist. Und dann hat das auch einen Einfluss aufs Denken. Ein Goethe zum Beispiel kommt dann sogar bis zur Imagination der Urpflanze oder dergleichen. Weil das Denken so lebendig wird, er lebt eigentlich so das Wachstum der Pflanzen mit, lässt sich so bewusst in sich wachsen, das spielt sich dann natürlich genau im Gehirn auch so ab, dass er plötzlich wirklich vor dem inneren Auge die Urpflanze sieht. Angeregt aber durch die äußere sinnliche Beobachtung. Und das wäre zum Beispiel was sehr Wichtiges, wirklich volle Aufmerksamkeit auf die sinnliche Beobachtung, namentlich den Naturphänomenen gegenüber, aber auch natürlich anderen Menschen gegenüber oder so. Ist ganz wichtig. Ich meine, für einen Lehrer ist es essentiell, dass er seine Schüler wahrnimmt. Weil ich meine, der Lehrer wird nicht jetzt hellsichtig sein wahrscheinlich. Das ist den Luxus, wenn man es nicht leisten kann, dass man hellsichtige Lehrer haben. Das ist auch so bewusst hellsichtige, das wird nur dauern. Aber sie brauchen einmal nur aufmerksam sein, wirklich zu schauen, wie der Schüler ist, wie die Klasse ist und so weiter. Sie beobachten. Mit einem ganz liebevollen Blick, ich meine, liebevoller Blick hat dazu, nämlich sich wirklich mit den Details verbinden wollen und nicht gleich werten. Das passt mir nicht, oder das oder Ärger mit darüber, was dann das für blöde Rangern, oder dumm sind sie auch noch. Mag alles sein, dann nehme ich das einmal zur Kenntnis und beobachte es aber. Und dann wird das Denken lebendig und dann kommen nämlich vom Schöpferischen, nämlich vom Geistigen eben herein die entsprechenden Inspirationen oder Intuitionen sogar, was ich tun kann. Das ist im Grunde Waldorfpädagogik. Waldorfpädagogik ist nichts anderes. Ich brauche eigentlich gar kein Bücher dazu, nichts, sondern ich brauche nur diese aufmerksame Beobachtung und dadurch das Denken lebendig machen und warten auf die Intuition, die kommt aus dem Geistigen. Dann weiß ich, was ich mit dem Schüler tun will. Der Steiner hat es auch nicht anders gemacht. Mir wird angefangen, so das war das Hauslehrer. Und weil er hat ja auch schon sehr lange Erfahrung von dem, lange bevor von einer Waldorfschule erlebt war. War ich mit Nachhilfelehrer oder Hauslehrer oder sowas. Und da gab es so einer seiner Zöglinge sozusagen, der die unterrichtet hat, also hat er wieder Zephalus gehabt, dieser Wasserkopf, einen gewaltigen, galt es überhaupt nicht bildungsfähig.
Und der hat ihn so weit gebracht, dass er Medizin studieren konnte. Und auch abgeschlossen hat. Und der ist dann im Ersten Weltkrieg ist mehr gefallen dann. Aber das heißt, er hat dann eine ganz normale Bildungslaufbahn einschlagen können. Aber er hat eben das Gespür entwickelt, einfach was tue ich mit dem. Und das geht nur, und im Grunde ohne irgendwelche Vorkenntnisse, ohne dass ein irgendwer gesagt hat, das müsst so oder so tun. Das funktioniert. Und im Grunde muss das mit jedem Schüler irgendwie machen. Ein Blick dafür entwickeln, dann funktioniert es auch. Ich meine, das ist jetzt das Idealbild natürlich, aber es geht um nichts anderes, als dass man sich dem halt nähert irgendwo, dem Idealbild. Und da ist vielfach die Lehrerausbildung heute, aber bleibt wieder einmal nur da unten hängen. Oder nur im abstrakten Denken. Nämlich auch gar nicht in der Beobachtung, da nehme ich auch nicht so wirklich, sondern im Grunde meistens sehr oberflächlich. Weil das Interessante ist, die wissenschaftliche Beobachtung ist in ihrer Natur oberflächlich. Sie muss es sein, weil sie will etwas haben, was sie mit einem streng logischen Denken überschauen kann. Das heißt, ich muss einmal 99% rausschmeißen und pick mir ein paar Punkte heraus, die jetzt ganz klar mal auffallen und mit denen operiere.
Die
regelhaft sind, wo man in der Regelmäßigkeit entgegenspringt. Und den Rest schaue ich nicht an. Ich brauche aber für sowas sowohl der Natur als auch Menschen gegenüber eher diesen weiten zunächst einmal Panoramablick, der noch gar nichts genau festhalten will, dass das was die Buddhisten eine Achtsamkeit nennen, das ist ein gesteuertes Bewusstsein eigentlich. Also das ist nicht fokussiert auf einen bestimmten Punkt, weil man ja noch gar nicht weiß, welcher Punkt der interessanteste sein könnte, sondern mal versucht, das Gesamtbild aufzunehmen. Und gar nicht einfach zu grübeln, was bedeutet was oder wie, sondern nur das aufzunehmen und in sich dann vielleicht lebendig zu machen. Das heißt, dann wird das Denken eigentlich total bildhaft, weil man dann eigentlich den Menschen innerlich versucht, mir vorzustellen. Das jetzt habe ich gar nicht äußerlich bei mir, aber ich versuche mir sein Bild, einfach wie ist er, wie spricht er, wie geht er, wie tut er, einfach lebendig zu machen, ohne mal sonst was zu tun. Und dann kommt mit der Zeit der Einfall, was ich tun muss mit dem. Weil es aus dem Ganzen herauskommt. Nicht an einzelnen Dingen sie aufhängt. Und die heutige Auffassung der Naturwissenschaft oder der und Naturwissenschaft geht aber dann auf alles bis in die Psychologie oder sonst wo hinein im Grunde die Art des Denkens. Also ich pick ein paar auffällige Punkte heraus und die versuche logisch zu verknüpfen. Und da gehen aber 99% fallen durch den Rost. Das mag alles richtig sein, aber es ist eben nur das 1% richtig. Weil es nur das 1% erfasst und die anderen 99%, über die fällt kein Wort eigentlich. Das ist das Problem. Dann.
Aber weißt du, wo die Schwierigkeit liegt? Ja. Was steht entgegen, solche Beobachtung, auch wenn du genug Zeit hast oder vermisst, jemanden achtsam zu beobachten und zuzuhören, dem steht dann entgegen die Schwätzerei eines Gegenübers.
Er
spürt total diese Achtsamkeit, weil darauf
natürlich,
sonst ist es unhöflich, aber es stört deine Aufmerksamkeit.
Natürlich, ja.
Ich habe das Gefühl, dass 90% der Leute einfach schwätzen, weil sie nicht erfasst werden wollen.
Ja, sicher, ja, klar. Also, naja, sicher, ja.
Weil sie sich beobachtet fühlen, oder der eine schaut mich durch mich durch, dann beginnt man zu reden.
Natürlich. Ich meine, das hängt auch mit zusammen, dass eben die Menschheit sozusagen über die Schwelle getreten ist. Viel mehr als man glaubt, ahnen die Menschen schon, was da darunter noch alles an nicht so guten Dingen auch waltet. Und das will man natürlich mit dem, das will man erstens nicht preisgeben an die anderen natürlich, aber nicht einmal selber will man was wissen davon. Also tut man es möglichst mit allen möglichen Primborium, allen möglichen Lärm und Ding übertönen wollen.
um das ja nicht ins Bewusstsein zu kriegen. Ich meine, eben besonders stark die dann so gegen das Geistige wettern, die spüren das sehr stark und wollen das eigentlich, das ist so wie fast, wie man, weiß ich nicht, Glocken oder sonstiges, alles Mögliche aufhängt, um die Dämonen zu vertreiben. Viel Lärm und viel Rasseln, dann erinnert es sozusagen davor, also will man die eigenen Dämonen im Grunde verscheuchen und sich nicht mit ihnen auseinandersetzen. Die sind halt da. Ich meine, darum gehört bei so einer Beobachtung eben ein wirklich absolut liebevoller Blick auch dafür. Und der darf auch überhaupt nicht aufdringlich sein. Also wenn ich den jetzt anstehe und denke, dann wird das auch nicht funktionieren. Also es muss... hängt sehr dann von der inneren Haltung ab, weil man könnte sowas dann natürlich auch total missbrauchen, weil man dadurch die Menschen sehr leicht manipulieren kann. Und wenn man dann spürt, wo ist der empfindlich, wo hat der seine Sachen, auf die er reagiert und so weiter. Das kriegt man schon mit der Zeit heraus. Ich meine, man braucht zum Beispiel nur die ganze Sprachgestaltungssache. Das ist praktische Menschenkunde. Wenn man das jahrelang intensiv macht, dann siehst du Dinge an Menschen, da brauchst du keine Hellsichtigkeit oder was, aber du siehst Dinge, die fallen da auf. Das ist ganz, ganz deutlich. Das ist ganz klar. Aber dann gehört einfach eine innere Haltung dazu, das nicht zu missbrauchen, auch nicht einmal in Gedanken irgendwie zu missbrauchen oder sich dann besser vorzukommen, deswegen einmal selber auch nicht besser. Es ist halt, der eine hat die Merkwürdigkeiten, der andere jene. Jeder hat irgendwo welche, also es ist eh keiner verschont. Aber dieses Stadium, also wo sie eben auch diese Seelenkräfte trennen voneinander, erfordert wirklich eben dieses hohe Verantwortungsgefühl, das man aus dem Ich heraus entwickelt. Ohne dem geht's dann total schief. Das heißt, das ist die kritische Phase eben auch, in der die Menschheit jetzt drinnen ist und immer mehr hineinkommt, dass es jetzt wirklich vom Ich abhängt. Das Ich ist das, was die Entscheidung bringt. Nicht, dass wir keine Hilfe hätten, aber sie ist nicht mehr so selbstverständlich wie früher, weil sie kann nur eingreifen, wenn das Ich es will. Und wenn es das Ich nicht will, dann ist die Hilfe nicht da. Also das ist die Schwierigkeit. Naja, da gibt es eine ganze Menge zu sagen dazu. Bin mir schon wieder erst mal beim Anfang geschleppt, das ist schon die ganze Zeit herum.